Wie viel Prozent aller Ehen werden geschieden?
Oh, also ich weiß, dass man immer so landläufig sagt, jede zweite Ehe wird geschieden, aber das stimmt nicht, das ist zu viel. Aber ich weiß nicht, wie viel weniger es sind. Also ich würde jetzt schätzen, ja, wahrscheinlich so jede dritte oder sowas in der Richtung.
Das ist erstaunlich nah dran. Ich habe nämlich, bevor es hier losgegangen ist, recht schnell Professor Google bemüht und die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, etwa 29% von allen in einem Jahr geschlossenen Ehen werden im Laufe der nächsten 25 Jahre geschieden.
Aha, okay.
Also quasi alle, die in diesem Jahr geschlossen werden, davon 29% werden in den nächsten 25 Jahren
wieder geschieden. Überleben die nächsten 25 Jahre nicht sozusagen.
Genau, und ja, so eine Scheidung ist natürlich stressig, aber sie ist vor allem nicht kostenlos. Ja. Und darum, was eine Scheidung so kostet, dreht sich diese Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, man redet ja, auch wir reden gerne und oft über Finanzen in Beziehungen.
Ja.
Aber wir reden selten über das Ende von Beziehungen. Also wir reden bei Finanztipp schon oft über Erben und Vererben. Das kann ja auch das Ende von einer Beziehung sein.
Ja.
Aber so über Schluss machen und Scheidungen reden wir erstaunlich selten.
Ja, ist natürlich erstens kein schönes Thema. Ja, ist auch definitiv gerade vom Geldlichen her ein gewisses Tabuthema aus meiner Sicht. Insofern ist es super, dass wir auch darüber sprechen, weil das ist definitiv eine der Aufgaben von Finanztipp, ja, über finanzielle Tabus aufzuklären, die auch ein Stück weit zu enttabuisieren. Und deswegen ist dieses Thema ganz klar nicht nur wichtig für dich, wenn du verheiratet bist und womöglich jetzt dir Gedanken darüber machst, ob du dich scheiden lassen solltest oder nicht, sondern es ist aus meiner Sicht definitiv auch ein Thema, über das man sich zumindest grundlegend informieren sollte, bevor man heiratet. Ja, weil es spielt.
Wer macht denn sowas?
Ja, es ist super unromantisch an der Stelle, so ideal, gar keine Frage, aber zumindest eine grobe Vorstellung zu haben, was auf einen zukommt, wenn man sich denn drum prüfe, wer sich ewig bindet, ja, ist doch ganz klar.
Ich wusste, dass du es sagen müsstest. Ich habe erst überlegt, ob ich es auf den Notizzettel schreibe. Aber ich habe gedacht, nee, er sagt sowieso.
Ich hab nicht vorher mit Emil geredet, weil sonst müsste ich jetzt natürlich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein werfen sollen. Insofern konnte ich es kostenfrei für mich den Satz einwerfen. Aber ich meine das wirklich total ernst, weil ich glaube, es gibt leider schon Leute, die haben einfach, ich muss sagen, nahezu keine Ahnung, sozusagen, was auf sie hinterher zukommt. Und nichtsdestoweniger ist halt Scheidung schon auch einfach ein finanzielles Risiko für viele Leute. Übrigens für beide Partner.
Und was wir uns aber heute anschauen, also wir schauen uns jetzt heute nicht die Boris Becker-Scheidung an, im Sinne von wie viel Prozent von deinem Vermögen verlierst du jetzt, sondern wir schauen auf die Scheidungskosten, weil allein der Faktor, dass ihr euch scheiden lasst, also vor Gericht mit einem Anwalt und so weiter, der kostet Geld und das hängt aber tatsächlich davon ab, wie viel du verdienst, wie viel dein Partner oder deine Partnerin verdient und eben auch wie viel Vermögen ihr habt, wie viele Kinder ihr habt, wie viele Rentenverträge ihr habt und all das schauen wir uns heute mal an und du kannst es für dich selber auch einfach ausrechnen, nämlich mit dem Finanztipp Scheidungskostenrechner.
Yes.
Den verlinken wir dir in der Beschreibung von unserem Podcast, den gibt es nämlich seit kurzem erst und der ist super praktisch, weil man fragt sich dann ja doch auch oft so, vielleicht manchmal auch nur so aus Spaß zu zweit. Was würde jetzt eigentlich eine Scheidung kosten?
Spaßiges Thema für einen netten Abend mit einem Weinglas.
Das mal so bei der Date Night ganz, ganz entspannt auf den Tisch bringen.
Das, aber es ist vielleicht tatsächlich ja gar keine schlechte Tipp. Ja, es ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll, aber zu sagen, wir machen das jetzt mal ein bisschen ironisch und im Hinterkopf speichert da trotzdem jeder ein so, okay, das kommt also auf uns zu. Oder käme auf uns zu, Entschuldigung.
Und genau, man muss nämlich dafür tatsächlich so ein paar Sachen wissen. Eben. Und ihr müsst nämlich zwingend zu einem Gericht, damit die Ehe geschieden werden kann. Und ihr braucht anwaltliche Unterstützung. An der führt halt auch kein Weg vorbei. Und ja, das ist halt einfach ein Kostenfaktor. Ne? Die Leute haben sehr lange studiert, die wissen, was sie tun. Es ist auch vorgeschrieben, also wird es halt Geld kosten.
Genau, also ich glaube, das gibt es auch, so diese Vorstellung, ja, wir einigen uns dann schon irgendwie. Ja, das ist natürlich erstmal gut, wenn ihr euch einigt. Das kann man schon mal voraussagen. Das spart eine Menge Geld, einen Riesenhaufen Geld. Aber wie du richtig gesagt hast, um einen Anwalt zumindest und das Gericht kommt ihr nicht rum. Geht nicht ohne.
Das ist nämlich das Interessante, genau. Wenn man sich trotzdem noch gut versteht, kann ja sein, man hat sich auseinandergelebt. Das ist so ein schöner Begriff. Und man dann gemeinsam nur einen Anwalt braucht, damit das alles irgendwie rechtlich in Form gegossen wird, dann spart ihr knapp die Hälfte der Anwaltskosten, weil ihr braucht eben nicht 2 Anwälte. Also, es klingt jetzt erstmal so logisch, aber genau. Und was es eben kostet, hängt auch noch, wie schon gesagt, von Einkommen und Vermögen ab. Und ich habe mal
Beispiel, oder?
Genau, ich habe so ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar ist jetzt die Frage, was kostet so eine Scheidung? Wir nehmen jetzt mal in unserem ersten Beispiel Person A, verdient 3.500 Euro netto im Monat.
Schon ganz ordentlich, ja. Aber
Person ist exorbitant, ja. B, 2.500. Also wir sind so okay.
Ja, das ist schon ganz, ganz gut. Wir haben 6.000 netto dann zusammen. Das ist schon ein gutes Familieneinkommen, aber jetzt nicht irgendwie total wahnsinnig. Ja.
Genau. Die haben gemeinsames Vermögen von 50.000 Euro.
Mhm. Okay.
Ein unterhaltsberechtigtes Kind.
Mhm. Ein gemeinsames Kind, ja. Mhm.
Dann soll es einen Versorgungsausgleich geben.
Also ganz kurz muss man auch klären, unterhaltsberechtigt heißt halt in aller Regel noch minderjährig, beziehungsweise genau. Ist halt von den Eltern noch finanziell abhängig. Ja.
Genau, also es hat noch keinen eigenen Job und kann genau. Nicht auf eigenen Füßen stehen. Dann, es soll ein Versorgungsausgleich stattfinden, also quasi für die Rentenpunkte und die Altersvorsorge und so weiter.
Genau, muss man vielleicht kurz klären. Das bedeutet letztendlich, dass sozusagen die, wie du sagst, die Ansprüche in der gesetzlichen Rente und auch sonstige, also zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge und andere Rentenansprüche, Riester-Rente würde da auch drunter fallen, dass die zwischen den Ehepartnern ausgeglichen werden. Ja, das ist vor allen Dingen eine Regelung, die man eingeführt hat, um den finanziell schwächer gestellten Ehepartner zu schützen.
Und es hilft natürlich auch, wenn man zum Beispiel länger nicht gearbeitet hat wegen Erziehungszeiten.
Genau
das meine ich. Da gleicht sich das natürlich dann auf jeden Fall aus. Und was es noch gibt, es gibt zwei Rentenanwartschaften. Das muss man vielleicht auch kurz erklären. Also wenn zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Saidi und mich hier. Jeder von uns bekommt gesetzliche Rente voraussichtlich. Ja. Das heißt, jeder von uns hat eine Rentenanwartschaft. Also haben wir zusammen zwei.
Mhm.
Und das Wichtige ist aber zum Beispiel, hätten wir jetzt jeder noch eine betriebliche Altersvorsorge, dann wären es vier Rentenanwartschaften, weil jeder von uns hätte zwei, nämlich die gesetzliche Rente und die betriebliche Altersvorsorge. Genau, und wir haben in unserem Beispiel jetzt nur einen Rechtsanwalt. Also unsere Person A und Person B scheiden sich einvernehmlich, genau. Also nochmal die Eckdaten, 3,5 netto und 2,5 netto, 50.000 Vermögen, ein Kind, Versorgungsausgleich ja, zwei Rentenanwartschaften, ein Rechtsanwalt. Willst du raten?
Ein paar tausend Euro natürlich. Immer bei solchen Sachen, aber ich weiß nicht wie viel.
Ungefähr 3.200 Euro.
Ja, okay.
Also ist jetzt auch nicht günstig, aber ist irgendwie...
Und ist da jetzt schon alles drin? Also ist da jetzt schon Anwalt und Gericht drin?
Genau, so habe ich das Ergebnis verstanden. Also das ist ungefähr die Scheidungskosten mit Anwalt und Gericht.
Also ich glaube, würde sagen, das ist dann schon ziemlich günstig. Ja, angesichts des Einkommens ist ja schon 6.000 netto, das heißt nicht zu verachten sozusagen, ja. Das ist dann schon sehr günstig, oder nicht relativ günstig, was bestimmt großenteils daran liegt, dass eben einvernehmliche Scheidungen, ja, dass nämlich nur ein Anwalt da sein muss.
Ich habe auch einmal die zwei Anwälte-Option gemacht, dann war es 5 irgendwas oder so. Also
naja,
es geht okay, dann, es geht dann schon hoch.
Schnell genau. Mal, ja, nicht noch mal, nicht das Doppelte, aber schon ordentlich drauf. Ne? Also zwischen 3 irgendwas und 5 irgendwas, schon ein erheblicher Unterschied.
Und ich habe natürlich auch noch ein spektakuläres Beispiel gemacht, weil wo wären wir ohne extreme Beispiele bei sowas? Also, Person A bekommt netto 8.000 Euro.
Okay, das ist schon fett.
Mhm. Person B netto aber nur 1.000 Euro.
Okay, also, na gut, ich lass mal die Geschlechterverteilung weg, aber jemand ist sozusagen eher zu Hause geblieben für wahrscheinlich die Kinder und andere bringt mal richtig, richtig ordentlich was nach Hause.
250.000 Euro gemeinsames Vermögen.
Okay.
Drei
Kinder. Das könnte
auch
eine Immobilie sein, oder? So eine halb abgezahlte oder irgendwas in Richtung, ja. Also auch wichtig, ja, da geht es um das Nettovermögen. Ja. Also Schulden werden natürlich berücksichtigt. Ja. Mhm.
Drei Kinder, vier Rentenanwartschaften. Also jeder hat die gesetzliche Rente und die BAV.
Genau, also es ist total einfach. Ja. Einer hat eine betriebliche Altersvorsorge, ein anderer hat eine Riester-Rente, ja. Und das sind jetzt irgendwelche stillgelegten Verträge, die ich von meinen früheren Arbeitgebern habe. Oder eine stillgelegte Riester-Rente ist ja noch nicht mitgerechnet, ja, sondern nur. Wir haben zwei laufende Verträge noch. Ja? Mhm.
Und Versorgungsausgleich soll stattfinden.
Ja.
Und es sind aber zwei Anwälte involviert, weil man sich in dem Fall streitet.
Ist ja auch naheliegend, bei so groben und unterschiedlichem Einkommen ist es schon nicht unwahrscheinlich, dass man sich das vielleicht nicht so einfach drauf
einigt. Plus auch 250, also deutlich mehr gemeinsames Vermögen, ist ja auch immer ein bisschen so die Faustregel im Leben. Wo viel Geld, da viel Streit.
Ja. Ich meine, also man muss auch sagen, dem schwächeren Ehepartner muss man an der Stelle vielleicht sogar auch raten, ja, einen eigenen Anwalt und eine eigene Anwältin zu nehmen, damit nicht übervorteilt wird. Andererseits muss man sagen, die Regelungen, solange man in einer Zugewinngemeinschaft lebt, also in einem Standard-Ehebund ohne Ehevertrag, ja, die schützen den schwächeren Ehepartner finanziell schon ganz gut. Also es ist nicht so leicht, da über den Tisch gezogen zu werden.
Dann kommen wir jetzt noch kurz zu unserer Abrechnung. Also 8.000 versus 1.000 und 250.000 gemeinsames Vermögen, 3 Kinder, 4 Rentenanwartschaften, 2 Anwälte. Was schätzt du?
8.000 Euro.
Boah, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich habe es auch Saidi nicht gezeigt vorher. 8.900 Euro. Mhm. Ja. Das ist halt schon viel Geld.
Ja, und das ist, glaube ich, auch, muss man vor, das sind jetzt noch keine längeren Streitereien und so weiter. Also das ist wahrscheinlich so die Standardkosten für einen Anwalt.
So, wer bekommt den Pudel sozusagen?
Genau, und dann oder? Die Gerichtsverhandlungen und so weiter. Ja, also das ist jetzt sicherlich nicht die Kosten für einen jahrelangen Ehestreit bzw. Scheidungsstreit, was es absolut geben kann. Ne? Also wenn du dich dann, das ist jetzt wahrscheinlich nur das, was du gerade gesagt hast, da geht es jetzt noch nicht zum Beispiel streiten, was ja oft ein großer Streitpunkt ist, ja, die ganzen Unterhaltsverpflichtungen. Die sind ja hier jetzt völlig außen vor, das muss man auch mal ganz so sagen. Da müssen wir gleich, glaube ich, noch 2 Worte dazu verlieren. Ja. Das ganze Thema, wer kümmert sich wie viel um die Kinder und vor allen Dingen muss dafür, oder wie viel muss der andere dann dafür zahlen und so weiter, das ist wahrscheinlich einer der größten Streitpunkte, die wir hier völlig außen vor gelassen haben bis jetzt. Ja.
Genau, also wir sind nur bei den tatsächlichen Scheidungskosten. Also das alles andere sind ja eigentlich eher, kann man sagen, nachgelagerte Kosten?
Trennungskosten.
So ein bisschen Trennungskosten.
Also genau, das muss man auch schon mal an der Stelle dazu sagen. Die, egal ob es die 3,2 im ersten Fall oder die 8.900, die wir jetzt gerade genannt haben, das ist für mich die Untergrenze jeweils in diesen Fällen. Da kommt in vielen Fällen nochmal oben was drauf. Weil so
das ist quasi der Preis für die Urkunde.
Genau.
So mit der amtlicher Stempel und...
Genau. So richtig reibungslos geht es nicht ab. Was hier auch zum Beispiel, glaube ich, nicht drin ist, ist auch, also wir haben einmal, was ist nicht drin, Unterhaltsansprüche in irgendeiner Form, vor allen Dingen für die gemeinsamen Kinder. Wenn das gerichtlich oder anwaltlich oder gerichtlich geregelt werden muss, dann wird es deutlich, deutlich teurer. Und was auch nicht drin ist, ist der Zugewinnausgleich. Das heißt, wir haben jetzt hier ja nicht über Vermögen geredet. Wir haben darüber geredet, Versorgungsausgleich, also wie die Rentenanwartschaften ausgeglichen werden und diese Geschichten. Aber wie das gemeinsame Vermögen aufgeteilt werden muss, wenn es da Streit gibt, kann sehr leicht, gerade auch wenn es um die Immobilie geht und solche Späße, ja, wird es automatisch sofort teurer.
Bleibt natürlich auch so ein bisschen die Frage, klar, was heißt das für dich, nicht leichtfertig heiraten, sagt sich so leicht.
Ja, genau.
Weil die Ehe hat ja trotzdem auch viele Vorteile, also zum Beispiel die Hinterbliebenenrente ist ja so der klassische große Vorteil oder auch die Familienversicherung, wenn beide gesetzlich versichert sind. Aber die Scheidung ist eben auch mit Kosten und Stress verbunden, aber was würdest du jetzt sagen? Heißt das, man sollte sich da vorher drüber Gedanken machen, was das kostet? Aber ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ist ja auch immer so ein bisschen komisch, sowas von hinten her zu denken.
Ja, ich denke jetzt aber realistisch, das auch von hinten her zu denken, sich bewusst zu sein, dass so eine Scheidung immer Tausende von Euro kostet. Und naja, hat man ja auch gerade gesehen, wenn du mehr Geld hast, kostet es natürlich mehr. Und vor allen Dingen, wenn du wenig Geld hast, kostet es trotzdem ein paar Tausend Euro. Ja, das muss man sagen. Das ist ja eher das Risiko für Leute, die nicht so gut verdienen oder nicht so viel Geld haben. Und das Zweite, wir haben es jetzt hier nur angedeutet. Ich glaube, das muss man sich ein bisschen bewusst sein. Und das Zweite, weil am Ende hast du halt so eine Beziehung aus meiner Sicht nie komplett unter Kontrolle. Das ist einfach so. Ja, also wir reden ja hier über Jahrzehnte, 25 Jahre hast du gerade vorhin angesprochen, die man zusammen ist. Und du hast es nicht komplett. Es wäre gelogen sozusagen zu wissen, wie das genau ablaufen wird. Und natürlich spielt natürlich eine große Rolle, und ich habe es ja gerade schon angedeutet, jenseits dieser einmaligen Kosten für Gericht und Anwalt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, plus eventuelle Streitigkeiten, die wir hier jetzt ausgeklammert haben, sind natürlich dann die Unterhaltsverpflichtungen für die Kinder. Da will ich jetzt hier an der Stelle nur ein Stichwort loswerden, nämlich das Stichwort Düsseldorfer Tabelle, ja, wo man sich mal so einen Eindruck verschaffen kann, was man sozusagen dann an denjenigen Partner zahlen muss, der sich hauptsächlich um die Kinder kümmert und was natürlich auch einklagbar ist an der Stelle. Und da steckt natürlich, weil das ja laufende Kosten und laufende Abgaben sind, steckt natürlich, ich will nicht sagen, das eigentliche finanzielle Risiko, weil das sind ja letztendlich Ausgaben, die du für deine Kinder hast, die du zumindest theoretisch auch hast, wenn ihr hattest, als ihr noch zusammen wart. Weil die Idee von dieser Düsseldorfer Tabelle ist ja nur, dass sozusagen explizit gemacht wird, was quasi, sozusagen die Familie noch existiert hat und das alles ein gemeinsamer Haushalt war, was eh für die Kinder quasi draufgegangen ist. Bloß du hast halt dann hinterher 2 Mieten potenziell oder musst irgendwie 2 Immobilien bewohnen,
unterhalten,
entweder finanzieren oder bemieten und dann kommen die Kinderkosten für die Kinder, kann man mal so vereinfacht zu sagen, noch um drauf. Jo, und dann wird's lustig.
Verlinken wir den natürlich auch in der Beschreibung, weil Finanztipp wäre nicht Finanztipp, wenn wir nicht auch einen Ratgeber natürlich zur Düsseldorfer Tabelle hätten. Da kannst du dir da einfach mal einen Überblick verschaffen.
ich muss noch dazu sagen, also als ich mir das Thema das erste Mal angeschaut habe, ja, und da habe ich mir gedacht, wie machen das Leute mit unterdurchschnittlichen Einkommen? Das ist schon wow. Da gibt es diese Düsseldorfer Tabelle, ist natürlich nach Einkommen gestaffelt und so weiter, aber das ist einfach da geht es um richtig große Geldsummen. Ich glaube, das ist auch eine Erklärung, das muss ich mal ganz nüchtern, und da spricht jetzt der Soziologe in mir, das ist ein Grund, warum Leute aus wirtschaftlichen Gründen zusammenbleiben bzw. verheiratet bleiben, weil sie sich die Scheidung, also nicht die Scheidung an sich, sondern das, was da die Folgekosten, die Trennungskosten, hast du es gerade genannt, nicht leisten können. Das mag jetzt auch wieder total unromantisch sein und so weiter, aber das ist, glaube ich, einfach Fakt. Und deswegen kann man sich fragen, will ich in so einer Situation leben müssen? Also bin ich relativ nüchtern, was das angeht.
Aber da ist natürlich trotzdem wieder so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt nicht heiratest, ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du, wenn wir es jetzt von vorne her denken, trotzdem in der gleichen Situation endest.
Ja, ich meine, da ist, glaube ich, bei vielen Leuten oder bei manchen Leuten würde ich da sagen, die nicht heiraten und trotzdem Kinder, ich meine, das ist ja tatsächlich das Thema, haben so ein bisschen dieser Gedanke mit eingebaut. Und ich frage mich dann halt immer, wie viel wird wirklich drüber geredet, was passiert, wenn wir uns trennen? Ja, und dann geht es erst recht darum, ob man das.
Die Düsseldorfer Tabelle gilt ja dann genauso.
Ja, genau.
Also da führt dir kein Weg dran
genau,
vorbei.
Guter Punkt, ja. Also ich glaube, dass das eher fast schon als Alibi benutzt wird, so ja, dann heiraten wir nicht, damit wir diese Verpflichtungen nicht haben. Ja, die hast du natürlich trotzdem.
Und du lässt dir die hinterbliebenen Rente entgehen,
ja.
Theoretisch, falls du zusammenbleibst und einer von beiden vorher.
Was ist ja. Nicht alles? Also, genau. Insofern hast du völlig recht. Es hat nicht nur was mit dem Thema Heiraten zu tun, sondern einfach mit den Verpflichtungen, die mit einer Familiengründung, so würde ich es mal sagen, einhergehen.
Ist natürlich auch, also man merkt ja auch, wir gehen damit immer so ein bisschen locker um oder wir versuchen es, wir beide hier so, aber man merkt natürlich auch,
du wahrscheinlich mehr als ich.
Je lockerer immer an sowas rangeht oder je lockerer, desto emotional stressiger sind die Themen meistens besetzt. Also wir versuchen das jetzt hier ja auch so ein bisschen euch so ein bisschen locker nahe zu bringen oder dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, aber am Ende ist das natürlich das ultimative Thema, wo noch mehr als am Anfang von der Beziehung, worüber wir letztens gesprochen haben, wo noch mehr als am Anfang von der Beziehung so Finanzen und dann in dem Fall ja auch enttäuschte Erwartungen und Emotionen ganz,
ganz klar
ungut aufeinander prallen.
Und ich glaube, es gibt da auch kein One best way, how to, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Aber ich würde schon dafür plädieren, sich grundsätzlich spätestens, wie du sagst, wenn es auf Familiengründung hingeht, mal drüber zu unterhalten. Ich glaube, das ist einfach auch in der heutigen Zeit, machen wir uns da nichts vor, nötig. Und jetzt mache ich schon wieder den Ernsten her und lass den lockeren Ton weg. Aber genau, vielleicht schafft man es ja tatsächlich bei einem Glas Wein, sich mal drüber zu unterhalten. Und es geht ja noch weiter, das haben wir jetzt nur am Rande hier angekratzt, nämlich das Thema Immobilie. Ja, also das halte ich auch für einen nicht geringes Risiko, die gemeinsame Immobilie. Grundsätzlich ist es erstmal kein großes Drama, denn wenn man...
Also meinst du jetzt, man lässt sich eher scheiden, weil man eine gemeinsame Immobilie hat oder die gemeinsame Immobilie führt zu einem noch krasseren Streit bei einer Scheidung?
Es kann zu einem größeren Streit führen. Es kann vor allen Dingen auch erstmal dazu führen, dass man eben sich nicht trennt, weil man eben beide an dem Haus hängen und keiner so richtig raus will. Ich glaube, das ist absolute Realität. Aber man sollte sich klar machen, erstmal grundsätzlich ist es wahrscheinlich kein Riesendrama, weil selbst wenn du jetzt nach einer Trennung die Immobilie nicht aufrechterhalten kannst, da gehen dann Träume und man hängt ja auch emotional an so einem Haus.
Man hat ja auch super viel Energie reingesteckt, was ist irgendwie alles durchkalkuliert.
Das geht alles dann verloren, aber finanziell ist halt der Gegenwert der Immobilie da. Das heißt, du kannst erstmal sagen, ja okay, ich verkaufe die Immobilie und zahle damit den Kredit ab. So, mal simpel gesagt, ja, mit irgendwelchen Vorfälligkeitsentschädigungen, so will ich gar nicht anfangen. Wenn das natürlich ziemlich bald passiert, ja, dann hast du natürlich das Risiko, ein großes Minusgeschäft zu machen, weil du hast die Kaufnebenkosten noch nicht drin. Das heißt, diese ganze Rechnung geht, und jetzt kommen wir wieder mit diesem Recency Bias, geht wieder damit auf, weil man kennt das aus jüngerer Vergangenheit, dass Leute dann Immobilien mit Gewinn verkauft haben. Ich weiß nicht, also ich kenne Bekannte von uns sozusagen, wo das auch auseinandergegangen ist, die haben vermeintlich, obwohl das natürlich überhaupt nicht lustig ist, dass da die Ehe in die Brüche gegangen ist, das Geschäft ihres Lebens gemacht, weil der Wert der Immobilie hatte sich halt in den letzten 10 Jahren ungefähr verdoppelt.
Ja.
So, Ja, das war denen schon irgendwie auch klar.
Also und jetzt irgendwie so, du hast gewonnen, aber zu welchem Preis?
Genau,
so
ein bisschen. Ich kann das für dieses Paar überhaupt nicht sagen, dazu bin ich auch nicht nahe genug dran. Aber das spielt, ich bin da wirklich, ja, da kommt wirklich kompletter Soziologe bei mir durch, ja, das spielt eine Rolle. Wenn du weißt, du hast dieses Asset, dieses Vermögen in den Steinen letztendlich in der Hand und weißt, du kannst es versilbern, ohne ein großes, also ohne irgendein finanzielles Problem hinterher zu haben, ist dann der Anreiz, sich zu trennen, größer? Ja, natürlich. Du hast einfach größere Freiheiten. Jetzt kannst du sagen, das ist auch was Gutes, ja, weil dann wird eine nicht mehr funktionierende Beziehung, die vielleicht auch für die Kinder nicht gut ist und so weiter, kann endlich jeder seinen getrennte Wege gehen. Das kann ja auch was Gutes an sich haben. Das muss man auch mal deutlich so sagen. Aber ich sage, will nur darauf hinweisen, ja, wir sprechen hier über finanzielle Angelegenheiten. Das muss man auch mal benennen, dass das definitiv im Hinterkopf der Leute, da bin ich mir sicher, die haben das. Das hast du im Hinterkopf. Du weißt, dass das Haus jetzt nicht mehr 500.000 wert ist, sondern 1 Million, weil es im Münchner Umland gestanden hat. Dass das eine finanzielle Sicherheit ist, die jedem letztendlich ermöglicht, sich seine eigenen Wege zu gehen.
Zeigt aber doch auch mal eigentlich wieder so als Endbotschaft von unserer Folge, dass es wahnsinnig gut ist, wenn man sich selber um seine Finanzen kümmert und einen Überblick über seine Finanzen hat, weil dir das dann ja Entscheidungskraft gibt.
Ja, ganz klar. Ich will noch eins anmerken, ich merke gerade, weil ich jetzt ein bisschen zu positiv geredet habe, es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Ne? Ich will jetzt nicht nur über steigende Immobilienpreise reden. Ja? Wenn man sich jetzt in eine Situation versetzt, du hast eine gemeinsame Immobilie, du stehst unter Verkaufszwang, weil keiner von beiden allein die Immobilie halten kann und schon gar nicht den anderen auszahlen kann. Und dann kommst du in eine Situation, wo es jetzt am Immobilienmarkt mal nicht so gut läuft und du bist unter Verkaufsdruck, weshalb du eh einen schlechten Preis erzielen willst. Ja, dann kann es, und mit dem entsprechend hohen Kredit, dann kann es schon mal richtig eng werden, schon richtig schwierig werden. Ich sage das nur, weil das halt auch, so wie die Entscheidung für die Kinder, die Entscheidung für die Immobilie auch was, wie soll ich sagen, eine Bedingung eng zusammenhängt mit dem Funktionieren einer Beziehung. Ganz einfach.
Ja, ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen trauriges Ende.
Ja, es ist halt auch kein schönes Thema, das muss man einfach auch so sagen, aber Realismus ist da im Leben halt auch, und nochmal, das heißt ja nicht, das mag ja auch alles gut gehen, aber man geht halt, am Ende geht es mir nur darum, bewusst Risiken einzugehen. Und das ist auch, sollte man auch, ne? Weil gleichzeitig sind es auch enorme Chancen. Wenn du es anders nicht hinkriegst, zum Beispiel Aktien, ETFs, kann das Zusammenfinanzieren einer Immobilie, jetzt, ich bin jetzt rein bei dem finanziellen Aspekt, natürlich einfach eine super Altersvorsorge sein. Das muss man ganz klar sagen. Ja, wenn du es einfach anders nicht hingekriegt hättest und das für dich das der richtige Weg ist, dann bietet es einfach auch eine riesen Chance, dann zusammen, gemeinsam, auch wenn die Kinder noch aus dem Haus sind, ja, einen schönen Lebensabend im gemeinsamen Haus zu verbringen. Also ich will jetzt nicht sozusagen das nur als eine einzige Drohkulisse hier aufbauen.
Dann gehen wir doch weiter zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Thomas und er fragt, hey Saidi, ich habe 20.000 brutto im Jahr und ein Kind, 4 Jahre alt. Riestern, bis es keine Kinderzuschlag gibt oder in den ETF investieren?
Ah, okay. Also das Geld anstessen in die ETF investieren. Okay, lass mich mal überlegen. Also das Kind ist 4 Jahre alt, das heißt, wahrscheinlich ist gemeint, bis es noch Kinderzuschläge gibt, solange es Kindergeld gibt. Das wäre potenziell bis 25, ja. Also da ist erstmal noch lange Zeit für die Riester-Rente. Es ist nicht so, dass das Kind schon fast erwachsen ist, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Und dann muss man jetzt mal rechnen, lass mich das mal versuchen. Ne? Also 20.000 brutto und davon muss man in den Riester-Vertrag 4% einzahlen. 1% von 20.000 sind 200, ne? Mal 4 sind 800. Das heißt, in den Riester-Vertrag, damit die vollen Zulagen fließen, müssen 800 Euro im Jahr reinfließen. Und das schließt aber die Zulagen wieder ein. Das ist diese vertragte Rechnung bei Riester. Das heißt also 4% vom Bruttoeinkommen nehmen, genauer gesagt vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen nehmen, macht 800 Euro und davon ziehe ich jetzt die Zulagen ab. Ist offensichtlich ein Erwachsener, 175 Euro Zulage pro Erwachsener und ein Kind, 300 Euro. Zulage macht 475 Euro. So, 800 Euro minus diese 475 Euro Zulagen macht noch einen Eigenbeitrag von 325 Euro. Und jetzt ist spannend eigentlich dieser Vergleich. Ich bekomme 475 Euro Zulagen, 325 Euro muss ich selber einzahlen. Das ist schon ein sehr gutes Verhältnis. Ja, das heißt, die Zulagen sind höher als das, was ich selbst einzahle.
Das ist quasi die Rendite.
Das ist quasi fast schon garantierte Rendite, kann man sagen. Ja. Und deswegen macht das in dem Fall definitiv Sinn. Das kann man so sagen. Ja. 325 Euro, das sind irgendwie gute 25 Euro, 26 Euro irgendwas im Monat. Das, glaube ich, sollte auf alle Fälle drin sein. Bitte in dem Bewusstsein, das wird als komplette Altersvorsorge natürlich nicht ansatzweise ausreichen. Das muss man gerade sagen. Mir ist völlig klar, 20.000 Euro ist kein hohes Einkommen. Insofern wird man wird derjenige wahrscheinlich eh schauen müssen oder diejenige, wie das mit der Altersvorsorge funktionieren kann. Aber das lohnt sich definitiv. Wichtig halt jetzt, einen guten Riester-Vertrag aussuchen mit nicht hohen Kosten. Und wo guckt man das nach? Naja, bei uns, bei Finanztipp natürlich.
Und dann quasi würdest du, falls Geld übrig bleibt, das in den ETF
ganz
stecken
klar.
In der
das
Situation?
Ist auch eine, das ist auch eine gute Kombination, weil ein Riester-Vertrag, auch wenn da Fonds drin sind, ist immer eine sichere Geldanlage, weil da eine Garantie drauf ist. Da ist auch nicht riesig Rendite drin. Das muss man auch mal sagen. Die Rendite, wie du richtig gesagt hast, die kommt aus der staatlichen Zulage, ganz klar. Insofern passt das von dem her. Das ist quasi dann ein sicherer Baustein in der Altersvorsorge. Und wenn ich dann noch parallel den Aktien-ETF bespare, habe ich dann noch einen Renditebringer und auch einen, ja, aber eine risikoreichere Anlage, und die Mischung ist gut.
Und die zweite Frage kommt von Heike34. Hey Saidi, Rentenpunkte kaufen oder ETF sparen? Was ist besser?
Kann man so nicht pauschal sagen. Das ist eine ähnliche Frage wie mit dem Riester oder ETF. Das ist eine Frage des persönlichen Risikobewusstseins, Risikobereitschaft. Ja. Rentenpunkte kaufen ist definitiv die sichere Anlage, wo ich sagen kann, okay, ich weiß, dass ich so und so viel Rente mindestens dafür bekomme, und ich kann schon auch absehen, dass diese Rente mit der Zeit steigt. Wir rechnen langfristig wohlgemerkt, bei Finanzen mit Rentensteigerung von 1,7% pro Jahr. Kann man sich mal so ausrechnen. Ja. Das Geld dagegen in den ETF zu investieren, macht über lange Sicht, sind die Renditeaussichten besser, muss man mal ganz klar sagen. Wir rechnen langfristig mit 6%. Ja. Mag kurzfristig immer unterschiedlich aussehen. Ist also auch eine Frage, wie bin ich insgesamt aufgestellt? Wenn ich eigentlich nur gesetzliche Rente bis jetzt habe, dann würde ich ein ETF-Investment machen, ja, damit ich auch da eine gute Mischung da ist. Wenn ich Rentenpunkte kaufe, spielt steuerlich das noch eine Rolle. Ich kann vielleicht, kommt jeder aufs Einkommen ab, vielleicht noch was von der Steuer davon absetzen. Das spielt schon eine große Rolle. Und wenn ich Rentenpunkte kaufe, wette ich natürlich auf ein langes Leben. Das ist ganz klar. Je älter ich werde, je länger ich gesetzliche Rente bekomme, desto mehr lohnen sich die Rentenpunkte. Eine pauschale Aussage gibt es da nicht. Da muss man ein bisschen in sich reinhören, auf welcher Seite man aufgestellt ist. Aber wenn man noch gar nicht in ETF investiert hat und das verstanden hat, wie man das sehen muss, dass man das langfristig sehen muss und so weiter, dann würde ich persönlich, so muss ich sagen, wenn ich die Entscheidung treffen würde, würde ich zum ETF-Investment. Nein.
Und im Zweifelsfall könnte man es ja auch aufteilen. Also zum Beispiel das 80 ETF, 20 in Rentenpunkte oder so.
Wie auch mal. No, 50-50, alles möglich, ganz klar.
Dann kann ich sagen, vielen Dank, Saidi, für unsere hochemotionale Scheidungsfolge.
Irgendwie auch nüchterne und leicht gedämpfte Stimmung hier. Emil, vielen Dank für die guten Beispiele.
Wir lassen uns auf jeden Fall nicht scheiden und freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns weiter treu bleibst, und falls dir die Folge gefallen hat, natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ist gut, Emil. Schatz, wir bleiben zusammen. Ne? Also, tschüss.